Guten Morgen erst einmal von mir auch. Wir haben schon einige Stichworte gehört. Schwangerschaft, Geburt. Jetzt geht es um Wehen, Geburtswehen, das Warten auf eine Geburt. Und damit ist gemeint, dass wir in der Art und Weise, wie wir beten, auf Gottes Stimme in uns achten. Das ist das Thema, Gottes Stimme in mir. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 22 bis 27. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Wir sind mit dem heutigen Sonntag bei dem 11. Schritt des Endlich-Lebenskurses angelangt. Endlich-Lebenkurs, ich rede viel davon. Wir hatten bisher so eine Pilotgruppe, die im vergangenen Jahr sich getroffen hat und einmal das Arbeitsbuch Endlich-Leben durchgearbeitet hat, durchlebt, durchlitten hat, wo wir, kommen noch mal drauf, auch miteinander geseufzt und gestöhnt haben, weil wir alle so etwas erlebt haben, wie eine Art Schwangerschaft, und dann hofft man eben auf den großen finalen Durchbruch, dass das Leben sich durchbricht und dann sichtbar wird. Der 11. Schritt beschäftigt sich mit dieser Frage, wie nehme ich Gottes Stimme in mir wahr? Das ist das vielleicht auch Sensationelle, dass Gottes Stimme in mir seufzt und stöhnt. Wie eine Frau, die in Wehen ist. Das ist mein erster Punkt, in Wehen. Vergangenen Sonntag war Muttertag gewesen. Und Mütter wissen, was es heißt, in Wehen zu liegen. Die Geburtswehen sind schmerzhaft. Aber zugleich sind die Geburtswehen auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Geburt eines Kindes unmittelbar bevorsteht. Und für uns Männer, wenn die Geburtswehen einsetzen, dann sollten wir Männer spätestens mit unseren Frauen im Auto sitzen auf dem Weg hin ins Krankenhaus. Paulus schreibt, Römer 8, Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Darum geht es ja. Also in diesem Endlich-Leben-Kurs, wenn ich das nochmal umreißen darf, geht es darum, dass neues Leben sichtbar wird. Und das ist ja das, Corinna Sege hat davon gesprochen, ja, so diese Sehnsucht zu sagen, ich möchte so gerne endlich leben. Im Wochenspruch ist das angeklungen heute, ganz wunderbar. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Ja, es ist eine Neugeburt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ja, das ist genau das, was gemeint ist. Gott schenkt neues Leben. Aber jetzt nochmal genau hinschauen. Das ist eben nicht, dass dieses neue Leben, das wird sich vielleicht manche Frau wünschen. Ja, ich würde mir noch ein Kind wünschen, aber bitte keine 9 Monate Schwangerschaft. Und die Geburt bitte auch nicht, ja. Also am liebsten hätte man das vielleicht frei Haus geliefert, DHL oder wie auch immer. Aber so ist das nun mal nicht, wissen wir alle, ja. Sondern das neue Leben, das geht durch einen Prozess, einen schmerzhaften Prozess. Und das ist im Natürlichen so und das ist auch im geistlichen Leben so. Das, was Gott schenkt an neuem Leben, das wird auch in solch einem Endlich-Leben-Kurs sichtbar, allein schon durch seine Dauer. Der kann 1 Jahr, vielleicht sogar manchmal 2 Jahre dauern. Es ist eben ein Prozess, in dem hinein Gott wirkt. Und dann hofft man eben auf diesen Durchbruch und am Ende, dass dann am Ende wirklich neues Leben sichtbar wird. Ich habe es mal so zusammengefasst, das neue Leben, das der Mensch empfängt, der vor Gott kapituliert hat, vielleicht auch so im Sinne dieses Endlich-Leben-Kurses, sich von ihm Gesundheit im umfassenden Sinn erwartet und eben seinen Willen und sein Leben ganz Gott anvertraut hat. Dieses neue Leben gleicht einer Schwangerschaft und ist unter Umständen in der Tat ein sehr schmerzhafter Prozess. Ganz praktisch gesehen, wenn wir uns da getroffen hatten in der Pilotgruppe, da wurde schon auch mal geseufzt und gestöhnt. Manches Mal keimte Hoffnung auf ein neues, auf ein geheiltes, auf ein verändertes Leben, auf ein Leben in Gelassenheit. Und dann wurde diese Hoffnung wieder vielleicht ein Stück weit zunichte gemacht. Aber wir haben uns geklammert daran, geklammert etwa auch an einer Zusage, wie Gott sie gegeben hat, seinem Volk in Gefangenschaft bei Jeremia. In Kapitel 29 klingt das an, da sagt Gott, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Und damals war diese Zusage, als Jeremia die ausgesprochen hat, noch keine Realität. Israel hatte die babylonische Gefangenschaft vor Augen und Jerusalem war noch in weiter Ferne, aber sie hatten diese Zusage Gottes. Und so ist das eben, dass man, wenn man das noch erlebt, dass man noch in krankhaften oder in krankmachenden Lebensmustern gefangen ist, dass man diese Zusage aber dann vor Augen hat, Gott wird uns daraus befreien, so wie er Israel aus babylonischer Gefangenschaft befreit hat. Und so haben wir in diesem Kurs auch eben, wie gesagt, miteinander geseufzt und gestöhnt, aber wir hatten diese Hoffnung. Wir lagen quasi in Wehen. Und dann der nächste Schritt, überschrieben mit im Warten. Also wer schon mal eine Geburt miterlebt hat, ob nun als Mutter, als werdende Mutter oder als werdender Vater, der weiß, das ist keine Sache von Minuten. Also um das auch noch zu klären, so im Schnitt sagt man, dauert eine Geburt bei Erstgebärerinnen 13 Stunden etwa. Also für die es noch nicht wussten, 13 Stunden etwa. Beim zweiten Kind sagt man so im Schnitt sind das nur noch 8 Stunden. Ich war Familie, Freund da hinten beim fünften Kind. Ist es dann vielleicht noch mal etwas kürzer. Das ist auf jeden Fall die Zeit des Wartens, ja. Das ist die Zeit des Wartens. So eine Geburt hat eben auch ihre Dauer, ja. 13 Stunden beim ersten Kind. Und dann bist du vielleicht beim Treppensteigen, ja, mit deiner Frau. Oder du schlurfst über die Flure des Krankenhauses, weil sich das hinzieht. Oder vielleicht liegt auch die werdende Mutter am Wehenschreiber. Man hört so in sich hinein. Ja, Mutter und Vater wissen, das Kind ist fast da, aber es ist noch im Mutterleib verborgen. Und genau das spricht Paulus hier an, Vers 24. Wir sind gerettet. Aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich schon vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Das ist so schön. Im Deutschen sagt man ja von den schwangeren Frauen, sie ist guter Hoffnung. Das sagt's wunderbar aus. Und das ist das Entscheidende, dass der Mensch, der sich auf Gott eingelassen hat, das ist ein Mensch, der voller Hoffnung ist. Ich möchte sagen, Hoffnung, das ist das Kennzeichen von Christen. Ja? Also wer Christ geworden ist, der ist, ich hätte jetzt fast gesagt, der ist schwanger geworden, ja. Der ist voller Hoffnung, dass da was ganz Großes kommen wird, dass ein Durchbruch kommen wird und dieses neue Leben sichtbar werden wird. Der Endlich-Leben-Kurs, deshalb gefällt mir das auch so, dieses Arbeitsbuch macht deutlich, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und das sollte uns auch als Gemeinde prägen, ja, dass wir sagen, es gibt unter uns keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn wir an uns selbst denken, dann sollten wir wirklich nicht so denken, dass wir sagen, aber ich bin vielleicht der eine hoffnungslose Fall. Nein, wer sich in Gottes Hände begeben hat, der darf wissen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Der ist mit Gottes Geist erfüllt und dieser Geist Gottes ist ein Geist der Hoffnung, der guten Hoffnung. Gott gibt keinen Menschen auf. Aber es ist richtig, natürlich, es ist so ein Prozess und dann ist es so, dass man wartet auf diese Geburt, wartet, wie man auf die Geburt eines Kindes wartet, vielleicht voller Ungeduld wartet. Im 11. Schritt im Endlich-Leben-Kurs heißt es, wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott, soweit wir ihn verstanden, zu vertiefen. Wir baten ihn nur, uns seinen Willen erkennbar werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen. Da wird deutlich, ich will es mal so zusammenfassen, Christen warten nicht einfach auf ein göttliches Wunder, sondern Christen beten. Ja, und das muss man nochmal ganz genau sich anschauen, dass es eben heißt, wir baten ihn nur, uns seinen Willen erkennbar werden zu lassen. Das erinnert vielleicht an die Vaterunser-Bitte, dein Wille geschehe. Es gibt auch ein falsches Beten, das die Beziehung zu Gott nicht vertieft. Das ist ja hier die Hoffnung, dass sich das vertieft, die Beziehung zu Gott. Und ich das erleben darf. Ich bin in Gott und Gott ist in mir. Es gibt ein falsches Beten, das seine Wurzeln in der menschlichen Selbstsucht hat. Kann daraufhin auch mal den Jakobusbrief lesen, der hat dafür da einiges zu sagen über dieses falsche Beten. Der Kurs, der gibt so ein Beispiel, ein anschauliches Beispiel vielleicht. Da betet eine Frau, heißt es da, dass Gott ihren Chef besänftigen möge, der ihr zurzeit viel Stress macht. Warum? Durch ihre Unpünktlichkeiten, einige Unzuverlässigkeiten war der Chef ärgerlich geworden. Zu Recht soll nun Gott diese berechtigten, unangenehmen Symptome ihrer Selbstsucht beseitigen, nur damit sie in alter Manier fröhlich weitermachen kann, ohne Konsequenzen aus ihrem Verhalten ziehen zu müssen? Vielleicht nochmal anders gefragt, eben in zwei Fragen gepackt. Wie oft beten wir, dass Gott unseren Willen erfüllen soll? Und wie oft beten wir, dass wir Gottes Willen erfüllen mögen? Und natürlich ist damit gleich wieder die Frage verbunden, wie erkenne ich denn nun den Willen Gottes? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Der dritte Punkt, Gottes Willen erkennen. Vielleicht sagt mancher Mann unter uns, also das ist schon schwer genug, oder werdende Vater sozusagen, wenn wir uns daran erinnern, das war schon schwer genug als werdender Vater zu wissen, was braucht es denn jetzt für meine werdende Mutter hier? Es ist nicht einfach, ja, diesen Willen zu erkennen, aber auch da ist es nicht anders wie im Geistlichen. Die Zeit, die man miteinander verbringt, die Zeit, die man auf die werdende Mutter hört, die macht einen auch klar, was jetzt vielleicht der nächste Schritt ist. Gottes Willen erkennen, das heißt, ich will das mal ganz kurz in praktische Dinge fassen, das heißt wirklich zu fragen, wie Paulus gefragt hat in seiner ersten Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus, wer bist du, Herr, und was soll ich tun, Herr? Mit diesen Fragen auch an die Bibel heranzugehen und zu lesen. Und natürlich wird man dadurch Gott besser kennenlernen und damit auch besser darüber Bescheid wissen, was es denn nun mit seinem Willen auf sich hat. Wer bist du, Herr? Herr, was soll ich tun? Und dann eben auch das zu tun, was Jesus getan hat. Der hat gesagt im Garten Gethsemane, es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Vater unser, bitte. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und dann das Dritte. Und davon schreibt eben Paulus auch, wir müssen lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und das schreibt Paulus hier in Römer 8, Vers 26. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Das ist vielleicht ein ungewöhnlicher Gedanke, oder? Gottes Geist stöhnt und seufzt in mir. Gott selbst sozusagen ist in mir am Beten. Und das gilt es vielleicht ganz neu zu entdecken, das mal so zusammengefasst. Vielleicht gilt es, das Gebet ganz neu zu entdecken. Nicht als Versuch, Gott zu überreden, sondern als Versuch, Gottes Reden in mir nicht zu überhören. Vielleicht noch positiv gewandt, Gottes Reden in mir wahrzunehmen. Darum geht es. Und dazu braucht es Stille, nicht nur äußere Stille, sondern auch innerliche Stille. Wir haben das vorhin gesungen, ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Schriftlesung hat auch davon gesprochen. Psalm 131 war das, wer das nochmal nachlesen möchte. In diesem Endlich-Leben-Kurs, da haben wir das oft so im Miteinander gespürt. Und ich denke, es kann sein, dass der Geist Gottes in dir am Wirken ist und dich traurig macht, angesichts der Not eines Menschen, der Not einer Familie, vielleicht auch der Not eines ganzen Volkes. Und du spürst, jetzt sind keine Worte mehr gefragt, jetzt das einzig Angemessene noch in dieser Situation, dass du weinst. Und zwar mit dem Geist Gottes weinst, weil der Geist Gottes das so in dir zur Sprache bringt, eben nicht zur Sprache bringt, sondern eben mit Seufzen und Stöhnen dich zum Weinen bringt. Und dann ist es vielleicht dran, in der Gruppe miteinander zu weinen. Auch als Gemeinde mag es dran sein, dass wir sagen, wir weinen angesichts der Not dieser Welt zusammen. Es mag sein, dass der Heilige Geist in uns auch Freude hervorruft. Freude hervorruft, dass wir wirklich miteinander lachen und uns freuen können, dass dieser Geist Gottes so aus dem Inneren heraus uns so eine tiefe Lebensfreude gibt, wie Paulus das im Philipperbrief an vielen Stellen deutlich macht. Lebensfreude. Freut euch, sagt Paulus, Philipper 4, Vers 4, immer zu, mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Es ist interessant, dass Paulus kann das öfters zusammenrücken, Beten und Freude. Offensichtlich, dass der Geist Gottes, dass er ihn wahrgenommen wird als ein Geist, der Freude schenkt. Der Geist Gottes weist unserem Herzen die Richtung und er weist damit uns auch den Weg zum Herzen Gottes. Was ist das Wunderbare, wenn wir still werden und Gottes Geist in uns beten lassen. Dann führt er uns zum Herzen Gottes. Und dann schenkt er uns eine neue Sprache, die sich in Weinen, in Lachen, in Trauer, in Freude auszudrücken mag. Vielleicht auch noch in ganz anderen Formen der Geist Gottes. Wer will ihn einschränken, ja? So sensibel, wie er ist, schenkt er uns eine Sensibilität, die eben das Herz Gottes ausmacht. Und dann, es fehlt ja noch was. Wir sagen, ja, Geburt, Wehen, Schwangerschaft, Wehen, auf die Geburt warten. Natürlich die Geburt selbst. Mein letzter Punkt, von oben geboren werden. Das ist ja das Wunderbare, das ist überhaupt das Wunder, wenn wir das untereinander erleben, ob man das nun in einem Endlich-Leben-Kurs erlebt, ob man das in einem Glaubenskurs erlebt, ob man das an einer anderen Stelle in der Gemeinde erlebt, dass es zum Durchbruch kommt und Leben wirklich neu wird und jemand sagen kann, ja, ich bin verändert worden, ich bin geheilt worden, ich bin gelassen. Man hat miteinander geseufzt, man hat miteinander gestöhnt, man hat miteinander gebetet, man hat diesen ganzen Prozess miteinander erlebt und nun erlebt man auch einen Durchbruch, einen geistlichen Durchbruch. Das ist das Wunderbare. Paulus sagt hier, Vers 27, und Gott vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Das ist das Erstaunliche. Also, dass wir das erleben, als Gemeinde in unseren Gruppen und Kreisen erleben, dass wir plötzlich nicht mehr alleine sind, sondern dass wir am Schicksal des anderen teilhaben. Jeder kann für den anderen beten. Selbst wenn er nicht weiß, wofür er beten soll, dann heißt es eben ganz nach dem Endlich-Leben-Kurs zu sagen, wir kapitulieren beide, wir kapitulieren alle vor Gott. Aber wir rechnen mit Gottes Geist in uns und dass er uns quasi Stimme verleiht. Und wie das aussehen mag, wie gesagt, das mag weinen sein, das mag lachen sein, das mag ganz anders noch aussehen. Wir geben aber Gottes Geist den Raum in uns. Wir rechnen mit Gottes Kraft in uns, mit seinem Wirken. Und dass er Durchbruch schenkt, geistlichen Durchbruch schenkt, bis dahin eben, dass jemand von oben geboren wird. Ich habe es nochmal so zusammengefasst, wir werden füreinander Hebammen, dürfen immer wieder neu staunen über das Wunder einer geistlichen Geburt. Das will ja der Geist Gottes, dass wir geboren, neu geboren werden, von oben geboren werden, heißt es in Johannes 3, Vers 3, da sagt es Jesus selbst. Und so kann man es eben auch übersetzen, in der Guten Nachricht etwa ist es so übersetzt, der Mensch muss von oben geboren werden, durch das Wunder einer geistlichen Geburt. Und wir dürfen Hebammen dabei sein, miteinander, füreinander, Hebammen sein und staunen über geistliche Geburten, über geistliche Durchbrüche. Das ist das Ziel, das Gott hat mit uns. Und dass wir das weitergeben. Gottes Stimme in mir. Hörst du sie schon? Gott ist da. Gott ist in dir. Gib ihm Raum. Amen.